온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info Nummer 495. In der heutigen bunt gemischten Sendung haben wir zuerst einen Beitrag zur Escrache-Demonstration gegen Luis Esteban Kyburg für euch. Wegen schweren Menschenrechtsverletzungen während der argentinischen Militärdiktatur wird der Ex-Marineoffizier mit internationalem Haftbefehl gesucht, doch seit Jahren durch seine deutsche Staatsbürgerschaft geschützt. Seit kurzem ist bekannt, dass der deutsche Argentinier im Berliner Prenzlauer Berg lebt. DemonstrantInnen fordern dort die sofortige Auslieferung und Gefängnis für den Ex-Offizier. Der menschenverachtende politische Umgang mit Flucht an den Grenzen Europas hat seit dem Brand in dem Lager in Moria einen weiteren Höhepunkt erreicht. Zu diesem Anlass bringen wir ein kurzes Interview mit einem deutschen Mitarbeiter des Alarmphones. Pascal informiert uns darüber, warum geflüchtete Menschen in Seenot mit Hilfe von Satellitentelefonen Kontakt zu der Organisation aufnehmen. Außerdem haben wir einen Beitrag über Kooperativen in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern und ihre Situation unter Covid-19 für euch. Mitglieder verschiedener Kooperativen reflektieren darin die Notwendigkeit eines nachhaltigeren Umgangs mit Ressourcen. Zum Abschluss hören wir noch einen Ausschnitt aus der neuen Podcast-Reihe Ohren auf Lateinamerika, die in Zusammenarbeit des FDCL, der Lateinamerika-Nachrichten und dem Nachrichtenpool Lateinamerika entsteht. Dabei geht es um Venezuela und die medial oft vernachlässigte Anden- und Amazonasregion. Wir hören Stimmen zur kritischen Ernährungslage, Polizeigewalt und zur hoffnungsvollen Rolle sozialer Bewegungen. Informative und abwechslungsreiche 30 Minuten wünscht euch euer Onda Info-Team. Am Samstagnachmittag des 12. September organisierte die argentinische Vereinigung Hijos im Berliner Stadtviertel Prenzlauer Berg einen sogenannten Escrache gegen den Ex-Militär Luis Esteban Kyburg. Bei dieser Form des Protests, die in Argentinien und Uruguay entstanden ist, versammeln sich DemonstrantInnen an dem Wohnort von Diktaturverbrechern und fordern deren juristische Verfolgung. Hijos ist ein vor 25 Jahren entstandener Zusammenschluss von Söhnen und Töchtern von Opfern der Diktatur in Argentinien. Sie klagen die Ermordung und das systematische Verschwindenlassen von 30.000 Menschen an. Die etwa 80 Demonstrantinnen im Prenzlauer Berg machten durch laute Gesänge, Performances und große auf Deutsch beschriebene Plakate die Nachbarschaft auf die Anwesenheit des Ex-Militärs im Stadtviertel aufmerksam. Wir hören den Ausschnitt eines spanischen Redebeitrages der Demonstration.
Luis Esteban Kyburg es prófugo de la justicia argentina y está acusado por crimen.
Luis Esteban Kyburg ist von der argentinischen Justiz davongelaufen. Er ist angeklagt für Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der letzten Militärdiktatur. Am 5. Juni 2013 hat ihn ein Richter aus Mar del Plata des Verschwindenlassens von Personen, des Mordes und der Folter angeklagt. Im Jahr 2015 forderte die argentinische Justiz seine Auslieferung. Dies wurde jedoch von Deutschland abgelehnt, da es sich um einen deutschen Staatsbürger handelt. Im Moment lebt Kyburg in Berlin unter dem Schutz seiner Staatsbürgerschaft in absoluter Straffreiheit. Im Jahr 1976 diente der Ex-Offizier der Marine als zweiter Kommandant der Gruppierung für taktische Übergriffe mit Sitz in Mar del Plata. Ebenso wurden durch die Großmütter der Plaza de Mayo zwei Fälle der Entwendung von Kindern dokumentiert.
Si Alemania lo hubiese extraditado a tiempo, hoy estaría con cadena perpetua.
Wenn Deutschland diesen Mann rechtzeitig ausgeliefert hätte, wäre er heute in lebenslanger Haft. Am 4. April gab es schon solche Verurteilungen wegen Kiburgs Mittätern. Doch wegen dem Schutz Deutschlands ist der Typ frei und läuft hier ganz entspannt durch den Kiez. Schon seit dem Jahr 2018 gibt es gegen ihn eine Anzeige des Europäischen Zentrums für Menschenrechte, die ein deutscher Staatsanwalt bearbeitet. Und trotz allem ist er immer noch frei. Er schlendert durch die Straßen von Berlin, als wäre nichts, und geht sorglos in Restaurants im Prenzlauer Berg. Absolut straffrei.
Por eso, mientras no haya justicia, lo seguiremos denunciando para una condena social de los vecinos del barrio.
Solange es keine gerechte Strafe für ihn gibt, werden wir weiter anklagen. Damit gibt es wenigstens eine soziale Verurteilung durch die NachbarInnen des Winzviertels. Wir verlangen von der deutschen Regierung Schluss mit der Straflosigkeit. Der zurückgetretene Ex-Marineoffizier und Deutsch-Argentinier Luis Esteban Kiburg muss ins Gefängnis. In Erinnerung an die 30.000 Verschwundenen der argentinischen Militärdiktatur fordern wir keinen Schutzraum für die Schuldigen, die grauenhafte Verbrechen begangen haben. Mit ihnen muss dasselbe wie damals mit den Nazis geschehen. Wir stellen sie für Wahrheit und Gerechtigkeit.
Weitere aktuelle Meldungen und Beiträge zu diesem Thema findet ihr auch auf npla.de. Am Sonntag, den 20. September, demonstrierten in Berlin wieder tausende Menschen für die Evakuierung der Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Das Bündnis aus Pro Asyl, Seebrücke Berlin und weiteren Gruppen verlangt von der Bundesregierung, die Bereitschaft von Bundesländern und Kommunen zur Aufnahme von Flüchtlingen nicht länger zu blockieren. Zu diesem Anlass haben wir uns mit Pascal unterhalten, der sich bei der Organisation um das Alarmphone engagiert.
Wir wollten wissen, was das Alarmphone ist und seit wann die Organisation existiert.
Also das Alarmphone gibt es jetzt mittlerweile seit 6 Jahren und es ist eine Organisation, die eine Hotline stellt für Geflüchtete im Mittelmeerraum, und wir wollen gerne darauf der Ansprechpartner für Menschen auf der Flucht sein, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und Menschen, die in Seenot geraten, weiter zu unterstützen.
Pascal berichtet, das Netzwerk der AktivistInnen des Alarmphone habe sich in geflüchteten Kontexten Italiens gegründet. Heute arbeiten etwa 200 Personen in fast allen europäischen Ländern und den Anrainerstaaten am Mittelmeer in dem Netzwerk.
Der Hauptbestandteil des Alarmphones ist eben die Hotline, die erreichbar ist unter einer von allen Mittelmeeranrainerstaaten erreichbaren Nummer. Und diese Hotline ist 24/7 besetzt. Und wenn man da anruft, wird man zu einem von uns Aktivisten durchgestellt. Und wir versuchen dann, je nachdem, was der Fall ist, ob die Menschen in Seenot sind, sie dabei zu unterstützen.
Die Aufgabe der Seenotrettung liegt eigentlich klar bei den jeweils zuständigen europäischen, nordafrikanischen oder türkischen Küstenwachen.
Wenn sich jetzt ein Boot im Zentralmittelmeer in Seenot befindet und in der SAR Search and Rescue Zone von Malta ist, dann ist Malta dafür zuständig, wenn sie einen Notruf bekommen, eine Rettung zu koordinieren, Boote, die in der Nähe, Schiffe, die in der Nähe sind, zu rufen und sich bei denen zu melden. Die Küstenwachen sind aber für Geflüchtete in Seenot nicht immer gut zu erreichen, beziehungsweise halten sie auch nicht immer an die Regeln, beantworten Anrufe nicht, und dann sind wir eine Stelle dafür da, dass wir eben den Anruf entgegennehmen, den Menschen Not zuhören und benachrichtigen auch Schiffe von Reedereien, dass sie gerade in der Pflicht sind zu retten.
Die verschiedenen Routen im Mittelmeer, die Menschen benutzen, um das europäische Festland zu erreichen, kennt Pascal genau.
Das westliche Mittelmeer, das ist die Grenze von Marokko zu Spanien und den Kanarischen Inseln, also auch Atlantik. Dann das zentrale Mittelmeer, was auf jeden Fall die tödlichste Strecke für anreisende Menschen ist, die zwischen Libyen, Tunesien, Malta und Italien liegt. Und dann als drittes noch die Ägäischen Inseln, wo die Routen sehr, sehr kurz sind, aber die Repressionen von der Türkei und Griechenland auch immer mehr zunehmen.
Bezüglich der Situation der Geflüchteten in Moria erläutert Pascal, dass Menschen, die die Grenze der Türkei von Lesbos überwinden wollen, immer häufiger von krassen Menschenrechtsverletzungen betroffen sind.
Es geht davon, dass Leute, die tatsächlich schon auf der Insel angekommen sind, was hin und wieder passiert, immer seltener in letzter Zeit, auf Rettungsinseln ohne Paddel, ohne Wasser, ohne alles zurückgeschoben werden und dann eben auf dem Wasser vor der Ägäis ausharren und entweder von der Türkei wieder gerettet und zurückgebracht werden in die Türkei oder eben auch nicht. Dann sind die auch schon mal tagelang auf so einer Rettungsinsel. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie grausam das ist. Und Fakt ist, dass auch Moria und Lesbos auf jeden Fall kein sicherer Ort ist und die einzige Antwort auf den Brand, den wir jetzt letzte Woche beobachtet haben, ist eigentlich Moria evakuieren, alle Lager auf den griechischen Inseln schließen und die Menschen endlich Europa aufzunehmen und einen gerechten Asylantrag zu gewähren.
Zum Ende unseres kurzen Interviews haben wir darüber gesprochen, wie das Alarmfon und damit die Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer unterstützt werden können.
Ein ganz wichtiges Mittel von uns ist die Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben eine Twitter-Präsenz und eine Website-Präsenz, auf der wir aktuelle Fälle, die dann tatsächlich auch live begleitet werden, immer publizieren, um Druck auf die EU-Staaten zu machen. Da kann jeder schon allein dadurch unterstützen, dass er den Twitter-Account abonniert und schaut, was so um einen herum, um den Grenzen herum passiert. Und zum anderen gibt es die Möglichkeit, auf der Webseite von uns sich einfach nochmal einzulesen und auch eine Spendenseite, die gerne genutzt werden kann.
Neben dem Twitter-Account könnt ihr also über
alarmfon.org
weitere Informationen über die Arbeit der Organisation finden. Wir vom Onda-Info-Team danken Pascal herzlich für das Interview.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Lateinamerika ist eine der am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffenen Regionen der Welt. Um die Infektionskurve flach zu halten, griffen viele Länder zu drastischen Maßnahmen, verhängten monatelange Ausgangssperren und schlossen für das gesellschaftliche Leben wichtige Institutionen. Lieferketten wurden unterbrochen und lebenswichtige Dienstleistungen eingeschränkt. Um den negativen Auswirkungen der Maßnahmen trotzen zu können, standen Kooperativen und Genossenschaften auf dem ganzen Kontinent ihren Mitgliedern zur Seite. Zur Erinnerung, was Kooperativen eigentlich sind, hilft uns das SDG-Lexikon auf npla.de.
A, B, C, D, E, F, G, A, I, J,
K. Kooperativen.
Kooperativen sind selbstverwaltete, kollektive Betriebe. In Lateinamerika gibt es zum Beispiel Wohnungsbaugenossenschaften aus Kooperativen oder Arbeitskooperativen, die zum Teil aus den Fabrikbesetzungen in Argentinien entstanden sind. Es gibt auch Einkaufskooperativen. Menschen gehen gemeinsam im Großhandel einkaufen, um den Wocheneinkauf für die Mitglieder insgesamt günstiger zu bekommen.
Estamos muriendo. Estamos enfermándonos. Estamos perdiendo el empleo.
Die Pandemie hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Wir verlieren unser Einkommen, werden krank, sterben. Doch die Kooperativen haben geholfen, dass die Auswirkungen der Pandemie für ihre Mitglieder nicht so katastrophal sind.
Berichtet Francia Borowi, Repräsentantin des Nationalen Komitees der genossenschaftlich organisierten Frauen von Costa Rica. In dem mittelamerikanischen Land sind Mitte Juli weitere Einschränkungen in Kraft getreten, welche die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zusätzlich verschärfen. Mitglieder der Genossenschaftsbewegung Lateinamerikas führten im Juli eine Videokonferenz durch, um Strategien zu diskutieren, wie sie auf die Pandemie reagieren können. Sie beklagten fehlende politische Ansätze, um der Krise ganzheitlich entgegenzuwirken. die nach ihrer Auffassung auch Ausdruck der globalen Umweltkrise ist.
La ecoproducción y la ecosuficiencia son aspectos fundamentales de promover.
Es ist wichtig, dass die Kooperativen ökologische Produktionsweisen vorantreiben. Denn die Welt steht vor einer globalen Hungersnot. Schon heute verbieten einige Länder den Export ihrer Produkte.
Hipbo Rowe auf der Videokonferenz hervor, an der ein Dutzend AktivistInnen ihre Erfahrungen austauschten. Einer von ihnen war Eduardo Quijano von der Initiative Puerto Rico 4.0. Welcher 130 Kooperativen mit mehr als 1 Million Mitglieder aus den Bereichen Tourismus, Bildung, Kultur und Landwirtschaft angehören.
Das Genossenschaftswesen zeichnet sich dadurch aus, dass es Hürden zum Positiven wendet,
erklärt Quijano und zählt Schwierigkeiten auf, mit denen die BewohnerInnen der Karibikinsel in den letzten Jahren zu kämpfen hatten. Wirbelstürme, Erdbeben, zurückgehende Ernteerträge und jetzt die Pandemie.
Wir sprechen von der Schaffung eines positiven Kreislaufs von wirtschaftlicher Entwicklung, der soziale Probleme unternehmerisch angehen soll. Wir organisieren uns kollektiv und benutzen Marktmechanismen, all die Dinge, die zu einem erfolgreichen Wirtschaften führen. Was wir aber unterstreichen möchten ist, die sozialen Probleme müssen durch Selbstorganisierung gelöst werden.
Das sieht auch Norma Suarez Rios so. Angesichts der Schließung der Märkte im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca tat sie sich mit gut 2 Dutzend KleinbäuerInnen zusammen und gründete die Organisation Productores de Oaxaca, um ihre Ernte direkt zu vermarkten.
Alle sagten, bleib zu Hause, es ist gefährlich rauszugehen, aber die Tomaten werden trotzdem reif.
Um die Krise abzumildern, nutzen Productores de Oaxaca die sozialen Netze. Über diese organisieren sie einen Direktvertrieb an die Kunden.
Es gibt jede Menge positives Feedback. Die Leute bedanken sich für die leckeren Tomaten. Das motiviert. Denn normalerweise, wenn wir an die Großhändler verkaufen, beschweren die sich immer.
Dank dieser Erfahrungen ist nochmal klar geworden, wie wichtig die Vermarktung auf Grundlage gerechter Beziehungen und ohne jegliche Art von Missbrauch ist. Das ist im konventionellen Handel keine Selbstverständlichkeit. Denn dort zählt nur der Preis, dass alles so billig wie möglich ist, ohne nach den Konsequenzen zu fragen.
Wir stehen vor einer grundlegenden Krise der menschlichen Zivilisation. Wir müssen deren Ursachen herausfinden und darüber nachdenken, was es zu ändern gilt. Wenn wir das nicht tun, stehen wir bald vor der nächsten Krise.
Erklärt Daniel Elias Plotinski von der Stiftung Genossenschaftliche Bildung. Antonio Guterres, Generalsekretär der UNO, fand am diesjährigen Weltumwelttag deutliche Worte für die Ursachen dieser Zivilisationskrise.
Der Coronavirus bedroht die Gesundheit und das Leben auf der ganzen Welt. Um die Menschheit zu schützen, muss die Natur geschützt werden.
Der Argentinier Plotinski geht noch einen Schritt weiter. Diese Krise der menschlichen Zivilisation sei bestimmt durch soziale Ungleichheit und eine Störung des ökologischen Gleichgewichts. In ganz Lateinamerika gibt es gravierende Umweltprobleme. Und keine Regierung hat je versucht, diesen in angemessener Art und Weise entgegenzuwirken. Im Gegenteil. Die Fokussierung auf industrielle Großprojekte, um die Entwicklung voranzutreiben, hat sich als Falle herausgestellt. Diese Projekte nützen nur den Eliten, während die von den negativen Auswirkungen Betroffenen ausgegrenzt und kriminalisiert werden. Von der Umwelt ganz zu schweigen.
Se defiende.
Es gibt eine Handvoll Leute, die ein Vermögen zusammengerafft haben, das dem der Hälfte der Weltbevölkerung entspricht. Auf der anderen Seite entspricht die Verschuldung der Welt dem Dreifachen ihres Bruttosozialprodukts. Deshalb folgen wir einem linearen Wachstumsmodell, das uns eines Tages an einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, bringen wird.
Die wichtigste Herausforderung für die Kooperativen ist es, die ungerechten Lebensumstände von Millionen von Menschen grundlegend zu ändern. Da das Ergebnis sozialer Prozesse nicht vorbestimmt ist, hängt es vom Handeln jedes Einzelnen von uns ab. Am Ende können wir in einer gerechteren, solidarischen Welt leben oder in einer, die von Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Gewalt geprägt ist.
Es eröffnet sich in diesem Moment eine ungeahnte Möglichkeit. Immer mehr Menschen verstehen, dass es nicht darum geht, zur Normalität zurückzukehren, sondern eine neue Normalität zu schaffen. Eine, welche auf unseren Prinzipien aufbaut. Demokratie, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Eigenverantwortung und Kooperation.
Die Podcast-Reihe Ohren auf Lateinamerika ist ein neues Projekt des FDCL, der Lateinamerika-Nachrichten und dem Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin. In unregelmäßigen Abständen werden wir ausführlich zu bestimmten Themen aus und über Lateinamerika berichten. Die erste Folge beschäftigt sich mit Venezuela. Zwar wird immer wieder über Venezuela berichtet, häufig aber einseitig. Auch liegt ein Schwerpunkt der Berichterstattung auf der Hauptstadt Caracas. Was im Rest des Landes passiert, ist selten zu hören. Deswegen haben wir die Gelegenheit genutzt, nicht nur einen Blick auf Caracas zu werfen, sondern auch auf die Anden- und Amazonasregion. Mit AktivistInnen und JournalistInnen haben wir uns über die kritische Ernährungslage, Polizeigewalt und mögliche Antworten der sozialen Bewegungen unterhalten.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast Ohren auf Lateinamerika. Das ist der politische Podcast, in dem wir aus und über Lateinamerika berichten werden. Ich bin Suse.
Und ich heiße Robert. Wir sind beide von der Monatszeitschrift Lateinamerika Nachrichten. Den Podcast machen wir zusammen mit dem FDCL, kurz gesagt Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile und Lateinamerika und dem Nachrichtenpool Lateinamerika. Zusammen sind wir drei in Berlin ansässige Vereine, die zu dem Kulturraum berichten und teils in der Menschenrechtsarbeit aktiv sind.
Uns ist dabei wichtig, dass wir eine kritische Perspektive gegenüber politischen Entwicklungen und Regierungen einnehmen. Wir wollen den Menschen vor Ort genau zuhören. Exemplarisch dafür steht auch unser Eingangsjingle, in dem ihr Cacerolazos gehört habt. Das ist eine Protestform, die ursprünglich aus Chile kommt und in Lateinamerika aber sehr verbreitet ist. Dabei schlägt man auf Kochtöpfe, um seinem Protest Gehör zu verschaffen. Seit Oktober 2019 protestieren in Chile wieder viele, viele Menschen, aber darum soll es heute gar nicht gehen.
Denn heute geht es um Venezuela. Dort saß einer unserer Redakteure für mehrere Monate fest, davon wird er später auch noch berichten. Und er hat die Gelegenheit genutzt, mit Menschen aus verschiedenen Teilen des Landes Interviews zu führen. Einer von ihnen arbeitet journalistisch, die anderen beiden sowohl wissenschaftlich als auch politisch engagiert. Die sonst im Zusammenhang mit Venezuela üblichen Themen sollen an dieser Stelle nur erwähnt sein. Da ist zum Beispiel der Verfall des Ölpreises seit 2014, der zu einer schweren wirtschaftlichen Rezession in Venezuela führte, im Zusammenhang mit den Sanktionen seitens der USA. Auch wollen wir hier nicht den Machtkampf zum Gegenstand machen, der sich abspielt zwischen dem amtierenden Präsidenten Nicolas Maduro und dem im Ausland von einigen Staaten anerkannten Interimspräsidenten Juan Guaido. Wir wollen nicht allein über die politischen oder wirtschaftlichen Krisen in Venezuela berichten. Uns geht es darum, herauszufinden, wie lebt es sich dort? Was sind die Unterschiede zwischen Städten und dem Leben auf dem Land? Wie geht es der indigenen Bevölkerung? Und mit welchen täglichen Herausforderungen müssen sich die Menschen auseinandersetzen?
Creo que hay como un imaginario en el exterior, como que Venezuela está, digamos, no sé, al borde de un colapso total.
Im Ausland gibt es die Vorstellung, dass Venezuela am Rande des totalen Zusammenbruchs steht. Natürlich leiden die Leute hier. Besonders schwer ist das alltägliche Leben für die ärmeren Bevölkerungsteile. Und die Lebenswirklichkeit der Menschen hat sich verändert. Das erzeugt Frust und Wut. Aber trotzdem muss man auch sagen, dass die Lage der VenezolanerInnen nicht hoffnungslos ist.
Pero también creo que hay que decir que el pueblo venezolano es un pueblo, digamos, que no está, como, yo no sé cómo explicártelo, no está echado a morir, vamos a decirlo así, ¿no?
Das hat uns Ana Graciela Barrios erzählt. Sie arbeitet im Menschenrechtskollektiv Surgentes und sie betont, dass es mehr als eine Realität in Venezuela gibt. Die Leute in der Stadt erleben zum Beispiel einen ganz anderen Alltag als die auf dem Land oder die indigene Bevölkerung. Daher wollen wir euch heute mehrere Perspektiven zeigen, Leute zu Wort kommen lassen und verschiedene Regionen des Landes auch in ihrer aktuellen Situation beleuchten. Zum einen die Hauptstadt Caracas, dann in den venezolanischen Anden und Puerto Ayacucho im Amazonasgebiet.
Wie auch in anderen lateinamerikanischen Ländern breitet sich das Coronavirus auch in Venezuela weiter aus. Nicht so stark wie zum Beispiel in Chile oder auch in Brasilien. In Chile sind es Anfang September über 400.000 Infizierte gewesen, in Brasilien sogar über 4 Millionen. In Venezuela, nach offiziellen Zahlen, und man muss dazu sagen, diese stammen von der Regierung und sind natürlich abhängig von der Anzahl der Tests. In Venezuela waren es demnach Anfang September um die 55.000 Infizierte.
Schon Mitte März hat die venezolanische Regierung einen strengen Lockdown erlassen und die Leute aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Seit Juli gibt es jetzt aber strengere Kontrollen an den Grenzübergängen zwischen den Bundesstaaten. Nur wer in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeitet, darf auch den Bundesstaat verlassen. Viele Menschen können deswegen nicht arbeiten gehen, haben dementsprechend auch gar kein Einkommen oder ihre Arbeit komplett verloren. Der Transport wurde gleichzeitig total eingeschränkt.
Im August wurde die recht strenge Ausgangssperre wieder gelockert. Inzwischen reagiert die Regierung dynamisch auf die Fallzahlen und auch der öffentliche Transport funktioniert zumindest teilweise wieder.
In Caracas, der Hauptstadt von Venezuela, hat John zum Beispiel mit Ana Barrios gesprochen, die ihr eben schon gehört habt. Sie arbeitet in einem Kollektiv, was sich mit Demokratisierung und Menschenrechten befasst und Partizipationsmöglichkeiten für die Bevölkerung schaffen will in diesen Bereichen. Sie hat Menschenrechte an der Universität von Chile studiert und arbeitet seit mehr als 30 Jahren in diesem Bereich als Wissenschaftlerin und Aktivistin.
Vor allem in den letzten Jahren hat es eine tiefgreifende Verschlechterung der öffentlichen Dienstleistungen gegeben, vom öffentlichen Verkehr bis zum Strom, Telefon und Gas. In Caracas funktionierte die Versorgungslage immer noch besser als in anderen Städten. Hier ist etwa das Benzin als letztes ausgegangen, um ein Beispiel zu nennen. Trotzdem ist das Leben in der Stadt inzwischen ziemlich kompliziert. Es ist zuletzt auch hier schwer geworden, ein normales Leben zu führen.
Ebenfalls über Telefon hat John mit Ricardo Bass gesprochen. Er ist Journalist für den Nachrichtendienst Venezuela Analysis. Und dieser berichtet seit 2003 aus Venezuela auf Englisch, um eine Alternative zu den staatlichen Mainstream-Medien zu bieten. Ricardo Bass saß für mehrere Wochen in der venezolanischen Andenstadt Mérida fest. Die liegt so circa 700 Kilometer westlich von der Hauptstadt Caracas entfernt, weil er dorthin fuhr und das war noch vor der Ausgangssperre. Seitdem konnte er dann nicht mehr weg.
Hier im Westen befinden wir uns in der Andenregion, die höher liegt und das wichtigste landwirtschaftliche Gebiet Venezuelas ist. Das meiste Gemüse wird hier produziert. Kartoffeln zum Beispiel werden fast nur hier angebaut.
Zuletzt hat John noch mit Luis Betancourt gesprochen, im venezolanischen Amazonasgebiet, dort wo es kaum noch Straßen gibt und man sich übers Wasser fortbewegen muss. Luis koordiniert dort die venezolanische Forschungsgruppe für Amazonien und arbeitet schon seit 15 Jahren zum Thema Rechte der Indigenen.
Puerto Ayacucho ist die Hauptstadt des Bundesstaats Amazonas und das Wirtschaftszentrum der Region. Auch alle öffentlichen Einrichtungen und Behörden befinden sich hier. Die Wirtschaft der Stadt ist allerdings sehr instabil. Sie hängt vor allem von Schmuggel, Benzinhehlerei und illegalem Bergbau ab.
Principalmente de actividades ilícitas.
Im Internet könnt ihr den Podcast unter dem Suchbegriff Ohren auf Lateinamerika finden und zu Ende hören. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Darin geht es um Chile. Das geplante Plebiszit Ende Oktober dient uns als Anlass, uns mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in dem Andenstaat auseinanderzusetzen.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de